Bei uns sagen wir meistens schönen guten Morgen. Das ist jetzt falsch. Also schönen guten Abend, Nachmittag. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin gar nicht das erste Mal hier. Ich war schon öfter hier, meistens in Verbindung mit irgendwelchen Bläserproben. Also da habe ich dann hier eher da in der Ecke gesessen, wo die erste Stimme sitzt, wo der Sopran sich aufhält. Wir waren auch schon hier, bevor wir in Laufdorf gebaut haben und haben uns euer Gemeindehaus hier angeschaut. Das ist jetzt inzwischen auch schon so, 13 Jahre dürfte es her sein. Also wir sind vor 10 Jahren eingezogen bei uns, muss also vorher gewesen sein. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung heute hier. Es ist jetzt nicht so, dass ich ganz fremd wäre. Ich komme ja nur aus Laufdorf. Und dass keiner noch heute Abend sonst noch auf die Idee kommt, mich wieder zu siezen hier. Also, das machen wir nicht. Ich bin der Martin. Ich würde zu Anfang der Predigt gerne beten. Lieber Jesus, wir wollen diesen Gottesdienst hier hinlegen, auch die Predigt jetzt. Ich möchte dich darum bitten, dass du mir die richtigen Worte schenkst und dass du uns einfach die Augen öffnest, die Herzen öffnest dafür, was es heißt, dass du König bist. Danke dafür, dass du König bist. Amen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Jesus ist König, was bedeutet das? Nun, wir kommen jetzt von Karfreitag und von Ostern her und direkt davor, weiß nicht, ob ihr das hier auch gefeiert habt, den Palmsonntag, das ist ja der Moment, wo Jesus als König einzieht. Das ist eine Begebenheit, eigentlich würde man sagen, fast die einzige, wo Jesus sich als König auch mal feiern lässt. Und ich möchte das anhand eines Textes aus dem Lukas-Evangelium machen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich mag Strukturen. Also wenn man in die Bibel reinschaut, dann, dass man so ein bisschen weiß, wo befinde ich mich denn gerade und was sind denn so die Dinge, die zum Beispiel in einem Brief stehen. Um was geht es in einem Brief und was geht es in einem Evangelium? Und die Evangelien, die vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben immer einen Schwerpunkt. Jesus als König kommt eigentlich im Matthäus-Evangelium vor. In Markus ist Jesus der Knecht, in Lukas ist Jesus der Mensch und in Johannes ist Jesus Gott. Deswegen die Weihnachtsgeschichte steht in Lukas, da wo Jesus als Mensch geboren wird. Aber die Geschichte mit den Weisen aus dem Morgenland, diesen Königen, die kommt in Matthäus vor. Und die Ich-Bin-Worte, wo Jesus sich als Gott deklariert, das finden wir bei Johannes. Ich mag das, wenn man das so ein bisschen einordnen kann. Und ich habe da einen Text aus dem Lukas-Evangelium, wo ja eigentlich Jesus als Mensch sich geschildert wird, aber an einer Stelle, da leuchtet so ein bisschen auf, dass er König ist. An dieser einen Stelle, da kommt das so ein bisschen, ich sag mal, unerwartet raus. Wie so ein Blitzlicht, so ein Aufleuchten zwischen den Berichten über sein Wirken als in den 3 Jahren vorher und seiner Kreuzigung und Auferstehung. Und der Schwerpunkt soll heute darauf liegen, was es denn bedeutet, dass Jesus König ist. Ich möchte eine Ebene tiefer gehen. Ich weiß nicht, wir nennen Jesus unseren König. Ich habe das heute auch im Gottesdienst schon gehört, Jesus unser König oder Gott unser König. Wir nennen Jesus manchmal den König aller Könige, weil er so auch in der Bibel dargestellt wird, also so eine Steigerung. Aber was heißt denn das eigentlich? So eine, ich möchte es mal, wie sagt man, runterdeklinieren. Also so eine Stufe tiefer gehen. Was so erklären, so mal anhand von ein paar Beispielen sagen, was es denn eigentlich damit auf sich hat, was es denn bedeutet. Und zwar insbesondere anhand von so ein paar Merkwürdigkeiten in dem Bibeltext. Das sind ja manchmal die interessanten Dinge, wenn man einen Bibeltext liest und da gibt es Verse, da denkt man, warum steht der jetzt da? Was hat dieser Vers hier zu sagen? Es gibt Verse, die könnten einfach fehlen und es würde einem nichts auffallen. Wäre alles gut. So ein paar sperrige Stellen und so ein paar merkwürdige Stellen möchte ich heute mit euch durchgehen, wo das zum Aus, wo man dann beim Nachdenken feststellt, ah, deswegen steht das da oder deswegen ist das so komisch. Das sind so die Verse, die man bei den Kindern am liebsten dann vielleicht weglässt, weil sie einfach schwer zu erklären sind. Die passen manchmal auch gar nicht so in unser Bild hinein. Aber sie stehen in der Bibel und deswegen ist es wert, dass man einen zweiten Gedanken da rein, ich will nicht sagen verschwendet, sondern darauf verwendet, dass man da sich nochmal Gedanken drüber macht. Und das sind so die Dinge, wo man vielleicht am meisten von lernen kann. Und der Raphael hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben heute eigentlich gar nicht so das richtige Verständnis von König. Wir sind, wenn ich jetzt sage, Demokratie verdorben, hört sich das so negativ an. Ich glaube immer noch, Demokratie ist so die beste der menschlichen Staatsformen. Wir wissen gar nicht mehr, was es heißt König. Wir denken König, wir meinen, wir sagen König und denken irgendwie Bundeskanzler. So einen, den man nach 4 Jahren mal abwählen kann, wenn er einem nicht gefällt. Und die Könige, die wir kennen, so der Charles III. Oder die Königin, die Margarete II. In Dänemark, es sind ja auch nicht mehr Könige wie ein König zur Zeit Jesu. Ein König zur Zeit Jesu, das war ein uneingeschränkter, ein absoluter Herrscher. Der war nicht nur Repräsentant für irgendwas, sondern das war der Chef. Das war der, der sagte, wo es lang ging. Und davon zeigt Jesus ein bisschen was in diesem Text. Ich möchte es auch heute mal so ein bisschen bewusst herausfordernd formulieren. Wir kommen von Karfreitag und Ostern und das sind wirklich die größten Ereignisse. Ich hatte selbst das Vorrecht, vor 3 Wochen über dieses Ereignis zu predigen bei uns in Laufdorf, was es denn bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Und zwar nicht nur, dass er gekreuzigt wurde, sondern wie das in den Gesamtzusammenhang der Bibel passt, in diesen neuen Bund, das sagt euch ja bestimmt was. Und das ist so genial, da steckt so viel drin, das ist so klasse. Und wir dürfen uns wirklich von ganzem, ganzem Herzen drüber freuen. Aber dann gibt es auch diese Seite, wenn Jesus sagt, ich bin König, was bedeutet das denn dann für uns? Und das ist tatsächlich manchmal, zumindest für mich, herausfordernd. Und das, weil mich das selbst so bewegt hat, deswegen ist es mir auch wichtig, das weiterzugeben. Jesus möchte ja nicht nur unser Retter sein, der unser Schuldproblem löst, sondern er möchte unser König sein, der mit uns durchs Leben geht oder mit dem wir durchs Leben gehen. Ich starte jetzt in den Bibeltext und lese den jetzt nicht im Kompletten, nicht auf einmal durch, sondern ich mache immer so häppchenweise. Ich werde auch nicht auf jeden Vers eingehen, dafür ist das viel zu viel, sondern immer nur so mal Schlaglichter setzen. Lukas 19, da gibt es vorher eine Geschichte, auf die gehe ich jetzt gar nicht ein, und dann kommt ein Gleichnis. Da will ich jetzt auch gar nicht auf das Gleichnis eingehen, das ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Ein bisschen eine, ich sag mal, untypische Erzählweise, aber da heißt es, und das, darauf kommt mir es jetzt an, als sie aber dies hörten, das heißt die Menschenmenge drumherum, als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Also die Menschenmenge erwartet, dass Jesus König wird. Und sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Sie wollen ihn, er soll die Römer aus dem Land jagen. Er soll die vertreiben. Und Jesus sagt, nee, so weit sind wir noch nicht. Und hier sagt er, ja, es geht um die Königswürde, das ist richtig. Aber Jesus hält erstmal ein Stoppschild hin, sagt, ich bin nicht hier, um jetzt euer König zu werden. Er beginnt das Gleichnis damit, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und es ist klar, Jesus selbst ist dieser Edelmann, der jetzt erst einmal weggeht. Ich meine, wir sind eine Woche ungefähr vor Karfreitag und Ostern. Jesus wird erstmal gehen und dann kommt der Himmelfahrt. Und er bringt zum Ausdruck, nein, ich bin noch nicht der König. Ich werde jetzt nicht König werden. Wann wurde Jesus denn König? Wann wurde er denn intronisiert? Das wäre jetzt der Fachbegriff. Das wurde er durch die Auferstehung und vielleicht kann man die Himmelfahrt noch dazu nehmen. Da ist Jesus König geworden. Deswegen kann Paulus das ja auch an der Philipper schreiben, in der Vergangenheitsform. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das, zur Zeit, als Paulus an die Philipper den Brief schreibt, ist das Vergangenheit. Gott hat ihn erhöht. Aber jetzt zur eigentlichen Geschichte. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis und das ist, also wenn jemand von euch, ich weiß nicht, ob ihr dann auch predigt, der ein oder andere, wenn jemand mal ein spannendes Predigtthema sucht, dieses Gleichnis ist eins. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern auf das, was danach kommt und das ist ja eigentlich relativ bekannt. Ich lese mal den ersten Teil. Nachdem er das gesagt hatte, also nach dem Gleichnis, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als sie in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Es hat mich schon immer irgendwie gewundert. Meiner Ansicht nach fehlt da doch was. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Jesus sagt, ihr geht dahin, holt euch das Füllen und wenn euch jemand fragt, was macht ihr denn da? Dann sagt der Herr braucht's. Punkt. Ich würde jetzt erwarten, ich als Jünger hätte gefragt, ja und dann, wenn er mir es nicht gibt, was mache ich denn dann? Was sage ich denn? Womit erkläre ich das? Aber die Frage kommt nicht. Ich hätte es längst gefragt. Und dann gehen die Jünger dahin und der Mann stellt genau die Frage, was macht er denn mit meinem Füllen? Die Jünger sagen, der Herr braucht's. Fertig ist, das Füllen ist weg. Was passiert denn hier? Also mich hat das schon immer gewundert. Mir fehlt da was. Was passiert eigentlich hier? Der Herr braucht's, ist völlig ausreichend. Da muss man nicht drüber nachdenken, was ist Plan B? Was sind die Ausleihmodalitäten? Was kostet das? Wann bringt er es zurück? Nein, der König braucht das und der König kriegt das. Jesus zeigt, was es bedeutet, dass er König ist. Er hat Anrecht auf den Besitz. Er nimmt sich etwas, wo wir heute sagen würden, einem anderen gehört. Aber er ist König. Jesus macht von seinem Recht als König Gebrauch. Der König kommt und sagt, das will ich. Und dann wird nicht darüber verhandelt, sondern Jesus darf sich das nehmen. Der König darf sich das nehmen, denn es sind seine Untertanen. Da frage ich mich, was sind denn so meine Füllen? Was sind denn so meine Füllen? Also wenn Jesus meine Füllen nehmen würde, da hätte ich gar nichts gegen. Er könnte auch alle Esel, die ich habe, dazukriegen. Und auch alle Esel, die ich so vielleicht auf der Arbeit manchmal finde, könnte er auch noch nehmen. Ja, mit den Eseln und den Füllen habe ich kein Problem, weil ich keine habe. Aber wie wäre das, wenn unser Pastor, der Wolfgang Schmidt, zu mir käme und sagt, hey Martin, gib mir doch mal deine Autoschlüssel, ich brauche das, das Auto für eine Dienstreise. Ich hätte 1000 Argumente, dass das jetzt gerade nicht geht, keine gute Idee ist. Oder zumindest mal würde ich darüber diskutieren, warum gerade mein Auto und wann kriege ich es wieder zurück und wer bezahlt das, wer versichert das und. Wir nennen Jesus König, aber darf er wirklich alles haben? Besitz ist eine Sache, Zeit ist eine andere Sache. Darf er meine Zeit einfach so haben, wenn er sagt, ich will die jetzt? Wie ist das, wenn Gemeindeveranstaltungen da sind oder wenn gefragt wird nach Einsatz in der Gemeinde? Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn jemand gebraucht wird, der etwa eine Aufgabe übernimmt. Darf der König Jesus sagen, hier Martin, das ist jetzt dein Job. Der König hat ein Recht auf das, was wir haben. Denn wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn wir sagen, er ist unser König, dann ist das ja auch noch nicht mal ein Opfer, was wir bringen, sondern Jesus darf das einfach so haben. Wir denken ja manchmal, ich ertappe mich zumindest dabei, vielleicht seid ihr letztendlich ja alle ganz anders gepolt, aber ich ertappe mich schon dabei, dass ich dann denke, ich habe jetzt hier mal was eingesetzt, ich habe jetzt hier mal was investiert, dann könnte mir doch Jesus auf der anderen Seite an der Stelle mal was Gutes tun. Das ist jetzt nicht so ein bewusstes, ich rechne das Jesus vor, aber so die Idee dahinter, die haben wir doch schon mal, oder? Ich zumindest habe sie. So der Gedanke, ich habe mir hier was verdient. Aber wenn ich Jesus gebe, was ich ihm ja grundsätzlich als König schon gegeben habe, ist das kein Opfer mehr. Ich kann es Jesus nur vorenthalten. Und dann ist etwas, worüber ich Buße tun muss. Und das muss ich oft genug. Dann geht die Geschichte weiter. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Oh. Entschuldigung. Wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Jesus wird gebeten, also Jesus wird tatsächlich eindeutig als König verehrt von der großen Menge, seinen Jüngern und dem, weiß nicht wie vielen, die da mitgegangen sind. Jesus ist der König und das wird lautstark gesagt. Und die Pharisäer sagen, hey, mach mal langsam, nicht so laut, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Was macht Jesus? Er macht jetzt keinen Rückzieher, er entschuldigt sich nicht, naja, haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben oder bittet seine Jünger, naja, vielleicht könnt ihr es etwas diplomatischer formulieren. Ihr müsst ja nicht so das in den Vordergrund stellen. Nein, Jesus sagt, ich muss als König verehrt werden. Entweder von den Menschen oder von den Steinen. Entweder können die Menschen weiter reden oder die Steine werden anfangen, hier rumzuschreien. Aber es führt kein Weg dran vorbei, dass ich als König geehrt werde. Das ist Fakt, das gilt und das bleibt so. Jesus ist nicht einfach nur nett hier, sondern er sagt, ich verdiene das Lob und ich bestehe darauf. Entweder von den Menschen oder von irgendwas sonst. Die Frage an mich, Frage an uns, wo jubeln wir denn über Jesus? Machen wir das? Wie jubeln wir über Jesus? Wo bezeugen wir ihn? Wo reden wir von ihm? Machen wir das noch oder sind wir doch hier und da lieber mal still und sagen nichts? Ich habe auch gerade die letzte Woche ist mir es wieder passiert, dass ich gedacht habe, ich einen Moment, wo ich etwas hätte sagen können an einen Kollegen, ich habe den Mund gehalten. Und dann sind es ein paar Sekunden und dann ist die Situation vorbei. Dann habe ich es wieder verpennt. Die Frage an uns, wo jubeln wir über Jesus? Und der Tipp fängt in der Gemeinde an, fängt bei den Geschwistern an, da wo jeder weiß, dass ihr an Jesus glaubt. Redet doch von Jesus, was er euch bedeutet, was er für euch tut, wie er euch begegnet, was ihr mit ihm erlebt habt. Jesus gehört mein Lob, meine Begeisterung. Vielen Dank auch an das Singeteam, was hier ungewöhnlicherweise mit Trompete, aber das passt zu den Solenten. Das ist gut, finde ich gut. Macht das weiter so. Singt aber nicht nur im Singeteam und ich habe auf dem Programm gesehen, wir singen nachher noch ein paar Lieder gemeinsam. Das ist eine super Sache. Das dürfen wir hier machen, aber wir dürfen es auch im privaten Umfeld machen. Nicht als Add-on, so als, ich sage mal, eine Zugabe, sondern das darf unser Leben wirklich ausmachen. Gehen wir mal weiter und ich mache einen kleinen Sprung. Da springe ich nachher wieder zurück, keine Angst, zu den Versen 45 und 46. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus ist in Jerusalem und er räumt auf. Er ist nicht der liebe Nette, sondern er sagt klar, hat klare Kante. Hier, der Tempel, das ist der Ort, wo wir beten und nicht, wo wir verkaufen und kaufen. Und er räumt auf. Er ist derjenige, der das Recht dazu hat, aufzuräumen. Natürlich, die Übertragung ist jetzt, glaube ich, nicht schwer. Wo räumt er denn bei mir auf? Wo sind es denn die Dinge in meinem Leben, die Jesus aufräumen muss? Wo er sagen muss, hier, das gehört nicht dahin. Da hätte ich gerne, dass du das weglässt. Oder ich hätte gerne, dass du das anders machst. Die Bibel nennt das Heiligung. Und Heiligung ist etwas, was nicht eine Zugabe ist, sondern das ist wesentlicher Bestandteil unseres Lebens als Christ. Im Hebräerbrief heißt es mal, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nun, wir wollen den Herrn sehen, dann sollten wir der Heiligung nachjagen. Ich glaube, das erwartet Jesus von uns, dass wir nicht nur mit Lippen ihm bekennen, sondern dass wir ihm folgen. Und einen vierten Punkt, das ist der dazwischen steht. Und als er näher kam und die Stadt sah, also Jesus kommt auf dem Weg nach Jerusalem, als er näher kam und die Stadt sah, Jerusalem, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wir denken nochmal an die Situation. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Die Masse feiert ihn als König. Sie breiten ihre Kleider aus auf dem Weg, sie werfen Palmzweige auf den Weg. Sie setzen ihn auf den Esel, sie bringen ihn nach Jerusalem und jetzt schauen wir Jesus ins Gesicht und was sehen wir da? Er könnte doch eigentlich jetzt strahlen. Er könnte doch mal so richtig froh und zufrieden sein. Wenigstens diesen Augenblick genießen. Er weiß, was auf ihn zukommt in Jerusalem. Da wird er umgebracht werden. Aber jetzt könnte er doch einfach nur froh sein. Und dann sehen wir, wie eine Träne nach der anderen über sein Gesicht rollt. Nicht wegen sich selbst, sondern wegen der Stadt, deren Leid er sieht. Ich würde sagen, vor allen Dingen natürlich das Leid, was auf Jerusalem zukommt, 70 nach Christus, wenn die Stadt platt gemacht wird, was da für ein Leid auf die Menschen zukommt. Und Jesus hat einfach nur Mitleid. Ihm sind die Menschen nicht egal, sondern er weint über sie. Er ist traurig über sie. Er hat Mitleid. Nicht dieser schadenfrohe Blick, sondern ihr seid auch selbst schuld. Ihr wollt nicht, also jetzt kriegt ihr das. Und ich frage mich, wann habe ich denn das letzte Mal geweint darüber, dass ein Mensch, den ich kenne, verloren geht? Vielleicht ein Nachbar, vielleicht ein Arbeitskollege, ein Schulkamerad, Studienkollege. Wann habe ich wirklich das letzte Mal darüber geweint, dass jemand verloren geht? Ich würde es so formulieren, Jesus hat auch ein Recht auf meine Tränen. Jesus hat ein Recht auf meine Emotionen allgemein, aber er hat ein Recht auf mein Mitleid, auf meine Tränen. Jesus will, dass Menschen gerettet werden, deswegen ist er ja ans Kreuz gegangen. Aber eben nicht nur ich, sondern auch die um mich herum. Auch die sollen gerettet werden. Jesus setzt uns ein in dieser Welt, um für ihn die Botschaft weiterzugeben. Wir dürfen Botschafter sein und es ist unsere Aufgabe, Botschafter zu sein. Jesus ist König, auch heute noch. Nicht sichtbar, aber doch gegenwärtig. Ein schönes Bild dafür, damit möchte ich schließen, ein schönes Bild dafür möchte ich bringen, nicht aus der Bibel, sondern ich weiß nicht, wer von euch die Chroniken von Narnia kennt, sicherlich der ein oder andere, ist auch nicht so schlimm, aber wenn man die Geschichten kennt, dann kennt man den Hintergrund und das Wesentliche geht um vier Kinder und die wichtigste Figur, nenne ich es mal, ist der Löwe Aslan, der ein Bild von Jesus ist. Der Löwe Aslan, der ein Bild von Jesus ist. C.S. Lewis hat diese Serie von 9 Büchern geschrieben. Und eine Szene im zweiten Band, die möchte ich euch vorlesen. Da sind diese vier Kinder unterwegs und sie sind bei der Familie Bieber. Die heißt jetzt nicht Bieber mit Nachnamen, sondern das sind Bieber. Aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Daraus möchte ich eine Szene vorlesen. Oh, rief Susan, das ist eines der Mädchen, eines der vier Kinder. Oh, rief Susan, ich dachte, er, also Aslan, sei ein Mensch. Ist man dann auch sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst. Das macht nichts, mein Kind. Du sollst doch Angst haben, sagte die Biberin. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Narr. Dann ist man also doch nicht sicher vor ihm, meinte Lucy. Sicher? Wiederholte der Herr Biber. Ja, hast du denn nicht gehört, was meine Frau sagte? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich ist man nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist der König. Jesus ist gut und Jesus ist der König. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Jesus nicht als Kumpel betrachten, sondern wirklich als König, dass wir ihn ehren, ihn anbeten. Das fällt dann unter den Begriff Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Jesus ist König. Und die Frage ist nicht, ob wir das wollen oder nicht, sondern das ist so. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Ich glaube, gerade weil wir von Karfreitag und Ostern herkommen, muss das unser Verständnis nochmal ganz neu prägen. Was Jesus da getan hat, ist so großartig. Aber er hat uns auch erkauft, das sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Er hat uns als sein Eigentum erkauft und deswegen hat er Anspruch auf unseren Besitz, unsere Zeit, auf unser Lob, unsere Anbetung und das Bekenntnis, auf unsere Heiligung und auch auf unsere Tränen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen, dass wir dir nachfolgen dürfen und danken dir dafür, dass du so groß und mächtig bist. Herr, wir dürfen dich einfach anbeten und in den Mittelpunkt stellen auch unseres Lebens. Herr, wir wollen das tun und wollen dir nachfolgen. Danke, Herr, dafür, dass du uns leitest, dass du mit uns gehst. Danke, Herr, dass es das Beste ist, was uns passieren kann, dass wir dir nachfolgen. Amen.